Es ist Dwitzwoch, Sommerzeit-Dwitzwoch. Der gemeine Groundhopper wechselt nun von Cargohose zur Kubu. Abgesehen natürlich von dem einen. Also dem einen, der auch Ende Januar beim Landesligaspiel auf dem Kunstrasenplatz in Ostholstein zielsicher kurze Buchse getragen hat. Sommerzeit heißt dann nun, dass es fortan den einen gibt, der auch bei angekündigten 33 Grad nicht auf die lange Jeans verzichtet. Kann natürlich auch daran liegen, dass man je nach Zielort nicht unbedingt gut ankommt, wenn man seine voll tätowierte Ultras Forever-Wade zur Schau stellt. Es war Länderspielwochenende und wenn man so auf unseren Redaktionsplan schaut, könnte man fast meinen, wir machen heute ein Regionalliga-Spezial. Nicht nur, dass wir über Unterhaching, Kahn-Marienborn und die Reserveteams der Weststaffel sprechen, auch der Erlebnisbericht kommt aus der vierten Liga. Wir waren im hohen Norden auf einer Geburtstagsfeier. Dort ist zwar noch nicht wirklich Sommerzeit, aber die bis zu 3000 Grad heißen Geburtstagskerzen haben auch im kühlen Lübeck Frühlingsgefühle entfacht. Und damit kann die Party beginnen. Die da heißt Folge 081. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Ich dachte, es kommt noch irgendwie ein Satz von dir.
Ja, ich habe auch beim Schreiben eben gemerkt, ich müsste eigentlich noch meinen Gesprächspartner begrüßen, aber irgendwie fand ich es so runder. Aber das hast du mir jetzt ein bisschen genommen, indem du da schon reingegrätscht bist.
Sehr unverhofft. Wie die Zeitumstellung immer, ne?
Auf einmal
ist sie da.
Tatsächlich.
Auf einmal ist sie da.
Ey, absolut. Ich habe es auch wirklich erst am Samstag erfahren.
Hast du es durch irgendeinen Pressebericht gelesen? Weil die fangen immer an mit, es ist wieder soweit.
Nee, ich hab's irgendwie so am Rande. Sagte mir jemand, ja, und ist ja eine Stunde weniger. Ich so, was für eine Stunde weniger am Sonntag? Ja, auf einmal ist Sommer.
Auf einmal, jetzt ist plötzlich Sommer, ne?
Also klar, es hat gerade eben noch während dieser Aufnahme draußen geschneit. Also so ein Schnee, wie heißt das, Schneehagel? Ist das Graupel?
Nee, Graupel ist ohne Schnee.
Wie ist denn so diese Mischung aus Schnee und Hagel? Schnagel.
Nee, Graupelschauer kann ja auch im Sommer passieren, oder? So bei Graupelschauer auch, ein Graupelschauer.
Ja, okay, aber wie heißt...
Im Sommer, da dampft immer die Autobahn.
Ja,
warum eigentlich?
Aber beantworte doch mir bitte meine Frage. Wie heißt denn die Mischung aus Schnee und Hagel?
Schnagel.
Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Der ist auf Band, den kannst du mir nicht mehr klauen. Schnagel. Also es schnagelt draußen und jetzt ist die Sonne wieder da und... ja gut, ehrlich gesagt ist jetzt schon wieder die Sonne weg, sondern jetzt wieder bewölkt. Aber es ist schon Aprilwetter, dabei sind wir noch in den letzten Zügen vom März. Aber immerhin ist Sommer.
Was ist das eigentlich für ein Quatsch mit der Zeitumstellung? Also gab es nicht mal, ich meine mich erinnern zu können, es gab schon mal so einen Volksentscheid, oder?
Ja.
Musste man nicht was ankreuzen?
Nee, weiß ich nicht. Volksentscheid?
Von der EU oder sogar sowas? Ich weiß es nicht mehr. War das
was Offizielles?
Ja, man musste irgendwie, ich glaube, das war was Offizielles. Man hat sich gegen die...
Aber da sind wir doch nicht irgendwo hingefahren.
Nein.
Du hast online gemacht.
Du hast es irgendwie per Post bekommen oder irgendwas. Du konntest auf jeden Fall dafür abstimmen, bist du für die Sommerzeit oder nicht. Das können wir auch
Frage der Woche. Ja, jetzt schon eine Frage der Woche auf Spotify.
Sommerzeit abschaffen, ja oder nein? Ja,
wobei, da müssen wir aber mehrere Antwortmöglichkeiten geben, denn ich bin ganz klar für Abschaffen der Zeitumstellung. Ich wäre aber dagegen, wenn Winterzeit die Dauerzeit wäre. Und das ist, glaube ich, das ist die präferierte Version, dass die Winterzeit immer angeschafft wird. Und da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war da irgendwann mal so ein Entscheid. Und dann wurde sich auch gegen die Zeitumstellung entschieden.
Man hat aber nicht abgestimmt, ob Sommer- oder Winterzeit. Und da hat jetzt jeder noch andere Interpretationen. Und ich glaube, manche Staaten wollen aber eine andere Zeitzone haben. Und ich glaube, daran hakt das. Das ist nicht, also ich glaube, die haben jetzt nicht irgendeinen Zeitpunkt X vereinbart, sondern die müssen sich quasi eine einigen. Und das hat keine Priorität. Und deshalb ist das erstmal so, ja, ich glaube, da passiert gerade nichts.
Also bis dahin muss man diese Witze noch ertragen, so wenn Zeitumstellung ist, irgendwie, ich hatte Sex von 1.55 Uhr bis 3.02 Uhr, ja. So weißt du, das ist ein Blödsinn.
Oder wie wir es, ich habe auch das Gefühl, wir haben den auch schon mal gebracht, aber es war mal wieder die kürzeste Woche von einer Witzwochfolge zur nächsten.
Genau, die kürzeste Woche war das war immer als Jugendlicher wichtig, fand ich zumindest, in meiner Jugend war das sehr wichtig, dass man gesagt hat, ey, wir waren schon mal bis 6 Uhr saufen, ey, aber eigentlich bis 7 mit Zeitumstellung,
weißt du,
dass man das so, eigentlich war es schon 7.
Ja, besonders bitter war es wahrscheinlich für alle Groundhopper, die diese Wochenende irgendwo unterwegs waren und nur ein Trail gebucht haben, weil man dann ja quasi nur 23 Stunden bekommt für 24 Stunden Preis.
Stimmt, das ist die absolute Hölle.
Ganz bittere Geschichte.
Das würde dann ja auch wegfallen. Es gab auch immer irgendwie diese Geschichte, dass einer die WET-Tour verpasst hat, weil er die Zeit nicht umgestellt hat.
Das ist sowieso so. Also ich bin ja langjähriger Kreisliga-Kicker. Also glaub mal, dass da aber am Sonntag nach der Zeitumstellung etwas Probleme gibt.
Ja,
also,
da war es immer
in aller Regelmäßigkeit so.
War das nicht auch früher so, dass oft bei so, es wurde ja irgendwie mehr mobilisiert, gefühlt irgendwie zu irgendwas. Und dann stand da oft bei so, ja, WET-Tour, alle ab 5 Uhr in Rostock, denkt an die Zeitumstellung.
Ja,
stand so unten
wobei,
links kurz.
Es ist ein bisschen zurückgegangen, ne? Mittlerweile, ja. Wo alle digitalisierte Uhren haben, die das von selbst machen, das läuft ja dann irgendwie automatisch. Also wer stellt denn wirklich noch von Hand eine Uhr um?
Ich glaube, das muss man immer nur noch so in so alten Autos. Aber dann, du machst das natürlich nicht in deinem alten Auto. Du fährst dann ja stundenlang auf Sommerzeit oder Winterzeit.
Ja, ja, ja.
Und stimmt. Denkst dir so nach 3 Monaten, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen.
Ja, ja, ne? Voll. Voll. Du weißt, dass die falsch ist. Vor allem, wenn er noch so eine analoge Uhr hinterm Display hat, das ist schon, also ich habe hier gerade hochgeguckt, meine Wanduhr ist ja auch analog, aber selbst die hat sich umgestellt. Also, wer noch mit so einem alten Ding unterwegs ist, der müsste auch in Sachen Spritverbrauch mal nachdenken, ob das wirklich noch sinnvoll ist. Also
ja,
Uhr und Diesel ist...
Jeder kennt es, dass man sich das dann immer selbst zurückrechnet. Also die geht eine Stunde vor und noch so komische 4 Minuten und das werden irgendwie immer mehr über die Jahre. Und wenn dann einer mitfährt, ist schon... Nein, 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 die Zeit ist noch nicht. Ich habe die Zeit noch nicht umgestellt.
Ja, ja.
Ja, das war doch vor 3 Monaten.
Juli.
Ja, ja. Und dann hast du es mal, gegebenenfalls wird es umgestellt, so wenn du zum TÜV musst oder zur Inspektion, dann machen das so diese Monteure. Dann denken sie mal, du Opfer, ich kriegst nicht mal die Uhr umgestellt, ey.
Ja, vor allem, die machen das dann und dann ist in 3 Wochen schon wieder Zeitumstellung zurück. Ja. Und dann ist wieder falsch. Da hast du auch gar nichts von. Ja. Nee, ich bin definitiv Team Sommerzeit. Ich freue mich jetzt, also das nächste halbe Jahr ist meins. Ich glaube, das wird niemals die durchgehende Zeit sein. Also da sind diese Gespräche, glaube ich, immer so ein bisschen... Ich weiß doch gar nicht, das soll was in Sachen Strom eigentlich bringen, ne?
Energieverbrauch. Ja, das
sehe ich nicht.
Die Geschichte, wenn diese Online-Artikel kommen, die immer mit, es ist wieder soweit anfangen, da steht ja auch immer die Geschichte drin, der Zeitumstellung. Und da irgendwer, ich glaube, das kommt aus Großbritannien oder so, irgendwer hat gesagt, man kann so und so viel Strom einsparen, das wurde aber erst nicht durchgesetzt und dann irgendwann war es soweit. Das ist, glaube ich, die Geschichte.
Ja,
also nicht so, wie ich sie erzählt habe, aber so grob ist das die Geschichte. Ja, vielen Dank, dass du uns hier das eingebrockt hast, lieber.
Also wir lassen abstimmen bei Spotify, was eure Zeit ist. Also dauerhaft Winterzeit, dauerhaft Sommerzeit oder so, lassen wie es ist.
Und so machen wir das dann auch. So,
und das machen wir. Ja. Wir werden fortan, das können wir ja nicht ankündigen, wir können ja nicht sagen, wir sind demnächst um 23 Uhr am Dienstag schon online. Da kriegen wir, glaube ich, Ärger. Und wir schaffen es auch nicht regelmäßig, ist
nein.
Ja auch einfach mal so.
Nein, nein.
Muss man ja auch mal sagen. Dann kriegen wir zu viele Rückmeldungen.
Ich würde sagen, es ist Zeit für Rückmeldung, oder?
Habe ich dir die Überleitung nicht schon auf dem Silbertablett serviert?
Es ist Rückmeldungszeit. Hast du schon mal irgendwas auf einem Silbertablett serviert, Tim?
nur die Übergänge.
Hast du sowas hier?
Ein Silbertablett?
Ja, ja.
Ich hab
Silbertablett?
Ich habe so ein Plastikding für kurze, aber sonst habe ich hier gar nichts.
Man hat für kurze mal irgendwie so ein langes Holzding, ne?
Ja, Holz wär's doch. Das ist einfach nur Billo-Plastik.
Okay, nee, Silbertablett habe ich auch nicht so. Das ist was meistens Eltern haben, ne?
Die haben immer selbst so, da bin ich mir nicht sicher, ob es da ein Silbertablett gibt,
nee?
Ehrlich gesagt. Ja, weiß ich
bei
nicht.
Uns zu Hause gibt es auf jeden Fall ein Silbertablett. Da kriegst du auch einen Hochdruckreiniger, das ist wie so ein Obi. Wobei Nein. Ich glaube nicht, dass es bei Obi Silbertabletts gibt.
Ich kriege auch nicht serviert, da muss ich mir selber holen alles. Also,
ja, das ist scheiße. Wir servieren euch auf jeden Fall wieder eine Stunde Blödsinn, ihr merkt das schon.
Da sind wir schon mal gut mit angefangen jetzt hier heute.
Die letzte Folge, in der letzten Folge haben wir ja unter anderem über den Landespokal in Sachsen-Anhalt gesprochen.
Du meinst natürlich den Dachbleche 24 Landespokal Sachsen-Anhalt.
Den Dachbleche 24-Pokal und am nächsten Tag, ich gucke so in die Rückmeldung rein und auch mal in die Mails und da habe ich eine Mail drin von Dachbleche 24 und ich dachte mir erst, oh, haben wir irgendeine Scheiße, müssen wir jetzt hier einen Anwalt zu Rate ziehen, haben wir irgendeinen Mist erzählt?
Vor allem, dann lässt man ja auch erstmal direkt alles Revue passieren.
Ja, ja, genau, oder, genau sowas.
Oder, wie hieß das früher? Man lässt es Paroli laufen.
Paroli laufen?
Hat das nicht mal irgendwer ein Fußballexperte gesagt?
Ah, das kann sein. Ja, das kann sein.
Ja, aber egal. Man lässt es Revue passieren, so ist es, glaube ich, korrekt.
Oder hat nicht auch mal ein Fußballexperte seine Frau durchs Bild laufen lassen? War da nicht auch was? Grüße.
Witzgrüße an Andi Brehme. Jetzt hast du mich aber rausgebracht. Ich bin gerade noch bei Andi Brehme, seine Frau.
Ja, dann sind wir wieder beim Thema Dachbleche.
Ähnliches Thema, ja.
Ähnliches Thema, ja. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber wenn er uns so offensiv schreibt, dann müssen wir es hier rausposaunen.
Offensiv zurückschießen hier.
Dann wird hier offensiv geschossen vom Geschäftsführer von Dachbleche 24. Und das war unfassbar sympathisch, weil der hat uns einfach seine Firmengeschichte offengelegt.
Also er hat, glaube ich, seine Firma ein bisschen durch den Kakao gezogen gefühlt.
Ja,
das
war ja gar nicht
unsere Intention. Also in erster Linie haben wir uns ja auch null über die über diese Firma an sich lustig gemacht, sondern wenn überhaupt ein bisschen über den Namen.
Genau.
Und über diese Namensgebung von einem, nennen wir den Namen mal leicht sperrig. Und wenn dann so ein leicht sperriger Name irgendwo Namenssponsor wird, ja, klingt dann halt lustig. Vor allem, wenn dann auch noch so dieser Name Sachsen-Anhalt ist ja auch nicht gerade das kürzeste Bundesland. Also Landespokal Sachsen-Anhalt ist ja von der Länge her schon durchaus in guter Position. Und wenn man dann im Gesamtwording bei bei Dachbleche 24 Landespokal Sachsen-Anhalt sind, ja, wird halt sperrig.
Ja, absolut.
Sperrig
absolut.
Wie so ein Dach.
Absolut sperrig wie ein Dach, da müssen ordentlich Dachbleche dran. Und wir sagen das jetzt auch nicht so, weil wir irgendwie bedroht wurden oder sonst irgendwas. Da wirklich sehr, sehr sympathische Rückmeldung. Coole Firmengeschichte auch einfach. Kann man einfach wirklich ganz ehrlich nur den Hut vorziehen, was der Mann uns da geschrieben hat, wie das Ganze abgelaufen ist. Und
ja, war eine wilde Geschichte. Wir haben es sehr gefeiert und haben ihm versprochen, heute nochmal das aufzuklären. Also ja, Grüße nach Sachsen-Anhalt, da kann man, glaube ich, immer einen starken Partner gebrauchen.
Ja, ja, definitiv. Noch eine Rückmeldung gab es für uns von der UEFA, ne? Die UEFA hat ja unseren Podcast gehört und dann reagiert.
Das Dwitz-Orakel hat mal wieder zugeschlagen. Ich hoffe, das stimmt, dass wir das hier auch gesagt haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ja unsere interne Mutmaßung schon, die werden das nicht in Nyon spielen können. Also, ich bin jetzt, glaube ich, schon einen Schritt zu weit.
Wir reden
von der Youth League. Youth League Halbfinale findet ja regelmäßig in einem Art Final Four statt. Immer Ende April Halbfinale freitags und Finale dann am Montag in Nyon. In diesem Jahr ist neben, wer ist denn noch dabei? Sporting, Milan und Alkmaar. Ja. Das eine Halbfinale ist Sporting gegen Alkmaar, das andere ist Milan gegen, und ich glaube, das ist jetzt der letzte Teilnehmer, ist der Grund für diese örtliche Verlegung, Hajduk Split. Hajduk Split war ja bereits im Viertelfinale mit mehreren tausend Fans in Dortmund. Und hat davor in der Runde Manchester City zu Hause geschlagen, auch vor vielen Leuten im Poljut. Heißt das
Poljut? Ja, im Poljut. So? Ne? Da finden Dachbleche auch ab und zu mal eine andere Verwendung bei den Hajduk Split-Fans. Aber das ist eine andere Geschichte.
Grundsätzlich haben die Stadien im Balkan eher weniger Dachbleche. Aber wo wollte ich darauf hinaus? Ach ja, wir hatten gemutmaßt, dass sich die UEFA vermutlich schon in Lausanne oder in Genf erkundigt, was so an dem Wochenende dort im Stadion passiert. Denn ich glaube, die wissen auch, dass das Ding in Nyon mit ihrer kleinen Tribüne und ansonsten ordentlich Graswall nicht wirklich ein paar tausend Kroaten beheimaten könnte. Und so ist es auch. Wir haben es vermutet, es ist jetzt passiert. Die UEFA hat bekannt gegeben, dass das, ja, heißt das Final Four? Ich habe dieses Final Four.
Ja, ich glaube, ja.
Ich mag dieses Wort gar nicht.
Nein,
aber
das ist, Final Four ist so Basketball-esk.
Ja, voll.
Ne?
Ja, ja. Basketball-esk. Halbfinale und Finale einfach, dass das dieses Jahr in Genf stattfinden wird. Ich hoffe sehr, dass Hajduk Split da jetzt dieses Jahr auch das Ding holt. Ich bin Fan.
Wir drücken die Daumen. Wir sind Fans, oder?
Ja, absolut.
Ja. Absolut.
Drücken die Daumen.
Den Daumen gedrückt hätten bereits 2011 beim Hamburg-Derby auch einige HSV-Fans, und zwar auf dem Fernzünder. Es gab nämlich schon mal eine Fernzünder-Geschichte, die aber nicht ganz aufgegangen ist.
Hat einen Bezug zum, musst du kurz noch sagen, glaube ich, zum Derby Braunschweig gegen Hannover vor mittlerweile fast zwei Wochen.
Genau, da haben wir ja, wir waren nicht da, haben mal ein bisschen drüber geredet, haben auch ein paar Rückmeldungen bekommen aus Hannover bezüglich der Einlasssituation, die wohl richtig krass war, und generell, was alles gefunden wurde an pyrotechnischen Artikel noch, großartig. eine Sache, die nicht gefunden war, war halt diese Fernzündungsgeschichte, wo im Gästeblock dann blau-gelber Rauch aufgestiegen ist. Und sowas gab es tatsächlich schon beim Hamburg-Derby vor, ja, über 10 Jahren.
Naja, eben nicht, ne?
Aber es hat nicht geklappt, weil da irgendwer irgendwas gefunden hat im Vorfeld, und da waren auch drei, ja, keine Ahnung, Rauchpatronen oder Rauchbomben, wie man es immer nennen mag, in den HSV-Vereinsfarben. Am oder im Gästeblock platziert. Das hat nicht geklappt. Es wurden sogar die Täter ermittelt. Es gab Gerichtsprozesse und so. Also eigentlich eine ziemlich krasse Story.
Ich finde es aber krass, dass damals schon die technischen Möglichkeiten dazu da waren und es erst 12 Jahre später wieder jemanden gibt, der das durchzieht. Oder?
Ja, wobei, gab es das nicht schon mal irgendwo? Na, ich glaube, Brönnby hatte sowas mal, aber ich glaube, das war nicht mit Fernzünder, sondern werfen. irgendwas meine ich jetzt da schon mal gegeben. Auf jeden Fall beim Kopenhagen.
Ja, wobei, das meine ich ja nicht. Ich meine, also ich,
ja, ich weiß,
also,
was du meinst. Ich
schon diese technischen, ja, es ist ja schon ein bisschen technologisiertes Ultra-Idee quasi, dass man da den Gästeblock einfach mal in anderen Farben einräuchert. Und dass das damals schon technisch möglich war, ich meine, es ist jetzt nur 12 Jahre her, aber trotzdem muss sowas ja auch als erschwinglich sein. Ne? Es ist ja alles so einigermaßen, die technischen Mittel sind dann irgendwie da, aber dass das Ganze mal eben so gemacht werden kann, finde ich schon krass, dass das 12 Jahre lang danach nicht gemacht wurde.
Man muss ja auch den TNT-Kasten reinkriegen, ne?
Eben, und der fällt halt selbst in einem Gulli auf.
Ja, ja, weil der ist ja gelb.
Der TNT-Kasten, der ist doch rot.
Nee, ist der nicht gelb und in rot steht TNT drauf?
TNT muss auch in rot stehen, oder? Nein, TNT-Kasten ist immer rot.
Ja, wir haben ein paar aktuelle Themen. Und eigentlich wollten wir es letzte Woche schon anreißen, weil es aktueller gewesen wäre, aber es gibt ja so manche Themen, die sind so ein bisschen zeitlos, ne?
Einige. Wir haben ja immer so eine Liste, also es ist ja bekanntermaßen, dass wir einen großen Redaktionsplan-Chat haben, wo wir immer wieder was reinbauen, wo wir sagen, ey, da können wir mal drüber reden, da können wir mal drüber reden. Wir versuchen dann natürlich immer so ein bisschen die Zusammenhänge zum Alltagsgeschehen zu finden. Also es gibt so große Geschichten, hast du ein Beispiel gerade parat, worum wir sonst so reden?
Irgendwas mit Hopp und
so. Irgendwas mit Hopp ist immer, ja, irgendwas mit Hopp ist immer. Bei Hertha ist eigentlich auch immer was, aber dann braucht man natürlich gerne mal so ein Spiel. Also wenn wir dann gerade mit Borussia gerade gegen, in dem Fall Hoffenheim spielen würden, dann können wir über Hopp was reden. Wenn wir gegen Hertha spielen, dann kann man über Hertha reden. Aber bei Hertha haben wir jetzt halt auch zeitlos was, wo wir sagen, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen erst gegen Hertha gespielt, der nächste Spielbesuch oder sonstiger Bezug mit Hertha wird auf jeden Fall ein bisschen auf sich warten lassen. Dann hauen wir es heute rein.
Ja, und wir sind ja heute sehr Regionalliga-lastig und da dachte ich mir, komm, dann packen wir auch mal zur Abwechslung den Big City Club rein. Aber der ist ja Geschichte jetzt, ne? Der
muss
ja
ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, du malst Herthas Zukunft jetzt ganz, ganz schwarz. Also Regionalliga Nordost, Hertha, weiß ich nicht, wie weit die da noch von weg sind. Aber andererseits, Union war ja auch noch vor einiger Zeit in der Regionalliga, ne?
Ja, das ist eh eine krasse Geschichte.
Nicht, dass da der komplette Wechsel durchzogen wird. Aber Hertha ist ja jetzt auf dem Weg der Besserung.
Ja, Hertha ist auf dem Weg der Besserung. Vor allem auch, weil Lars der Scheich war auch immer wichtig hier bei uns in der Folge. Im Projekt, würde ich fast schon sagen. Eine große Stütze, Lars Windhorst. Wie viele Millionen hat er verbrannt? 250 Millionen?
Ich glaube sogar über 300.
Ja, ist absoluter Wahnsinn. Und ich überlege mir hier, ob ich mir einen Döner für 5,50 Euro kaufen soll. Aber gut.
Wobei, man muss ja auch sagen, da hat der Hertha auch mit die Finger im Spiel. Also
ja, normal.
Klar hat er da ordentlich rumrandaliert, so intern. Aber trotzdem haben die es ja geschafft, über 300 Millionen zu verbrennen, ohne dass Sportliches irgendwas gebracht hat. Und sorry, aber wenn ich 300 Millionen Euro habe, da kann ich doch zumindest mal ein, zwei gute Spieler irgendwie kaufen, oder?
Hey, Chico hat schon wieder im Lotto gewonnen, ne?
Ja. Ist aber heute wild mit den Themen.
Kurz nebenbei, ja, wegen 300 Millionen.
Ja, aber Chico hat nur 2000 Euro extra gewonnen. Also ich glaube, die hat er sogar verschenkt, ne?
Ja, mit Sicherheit, Chico.
Chico,
bester Mann. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach so, Hertha hat ja auch die Finanzen offengelegt oder offenlegen müssen. Und das ist ja auch heute noch so, dass ich weiß nicht, 3/4 macht der Kader aus oder so. Normalerweise bei anderen Vereinen ist die Gewichtung da anders. Also das ist da heute noch eine krasse Schieflage bei Hertha. Dementsprechend musste auch ein neuer Investor her.
Ich wusste gar nicht, du hast eben gesagt, Big City Club ist jetzt vorbei. Ich wusste gar nicht, dass das ein Ding war, was von der Hertha auskam mit Big City Club. Ich dachte, das wäre immer so ein bisschen, der Verein würde dahingehend verunglimpft werden, dass man immer sagt Big City Club.
Nee, das hat doch Lars Windhorst gesagt bei irgendeiner Präsentation.
Das war mir irgendwie gar nicht klar gewesen, dass die das selber.
Und die Presse hat das dann noch adaptiert und das wurde dann ja so zum Synonym. Und das macht natürlich in schweren Zeiten viel mehr Spaß, das auszuschlachten.
Ja, natürlich.
Big City Club, logisch.
Aber das war mir nicht klar, dass das wirklich von der Hertha aus, beziehungsweise von Windhorst aus kam, dass sie sich selbst als Big City Club bezeichnen.
Es muss auf jeden Fall millionenschwerer Investor her, vermutlich auch aus Lizenzgründen, wobei die Vereine ja irgendwie dann doch immer die Lizenz bekommen, so wie Schalke oder so, die auch einfach krass verschuldet sind, ne?
Ey, denk mal drüber nach, wie oft wir hier in unseren, ja, nun 3,5 Jahren Aufnahmezeit schon über Vereine geredet haben, die vielleicht keine Lizenz bekommen, was ja voll krass wäre. Und hinten raus, irgendwie klappt das immer noch, oder?
Ja, irgendwie.
Wenn so Vereine einen Namen haben, die sind so schnell nicht tot zu kriegen. Also, es gab schon so viele Fälle von Traditionsvereinen, haben irgendeinen Stress. Und am Ende sind es ja doch alle wieder da.
Ja, das stimmt. Und die Hertha wird das ja auch packen. Vor allem mit der neuen Investor 777, wie wir hier im Podcast sagen
ich
würden.
Ich würde sagen oder 777, oder?
Oder 777 ist der
offizielle. Oh, 777. Ach so, 777.
Ja, 777. Ah. Also wir sagen weiter 777, oder? Wir müssen ja unserer Linie treu bleiben hier.
Was ist 7 mal 7?
Wieso ist das eigentlich feiner Sand?
Feiner Sand, ich weiß es
warum?
Nicht.
Warum?
Ey, keine Ahnung. 7 mal 7.
Was ist das? Warum ist, was ist das für ein komischer Spruch? Was
ist das? Ist so ein Dad-Joke aus meiner Kindheit, glaube ich.
Aber glaubst du, das ist nur ein Spruch aus Westfalen? Also glaubst du, viele sitzen jetzt da und denken, hä, was labern die? 7 mal 7?
7 mal 7.
777, feiner Sand. Die haben jetzt auf jeden Fall die Anteile von Lars Windhorst übernommen und dazu noch einige weitere, sind dabei, ich glaube sogar bei über 70 Prozent. Das ist ein Investmentunternehmen mit Sitz in Miami, das klingt schon gut, oder?
Hervorragend.
Das klingt schon super. die halt in verschiedene Projekte investieren, unter anderem in Luftfahrt, Raumfahrt, aber auch in den Sport. Und die haben unter anderem 7 Fußballvereine. Und das Interessante daran ist, die machen das jetzt nicht wie Hopp und Rogon zum Beispiel, dass sie sich da irgendwelche Vereine aus Brasilien kaufen und dann irgendwie hochzüchten, sondern die steigen bewusst bei Traditionsvereinen ein, aber verändern da auch nicht viel an der Identität, ist ein gutes Wort dafür, oder?
Ja.
Also beim FC Sevilla sind die eingestiegen, weltweit kooperieren die auch. Also bei Vasco da Gama, viermaliger Meister aus Brasilien, bei CFC Genua, das dürfte nicht ganz gut geklappt haben, weil die abgestiegen sind, ne? Die spielen aktuell in der zweiten Liga. Ne?
Ja. Oder Sampdoria ist.
Nee.
Spielt beides in Genua.
Sampdoria ist vom Abstieg bedroht.
Achso, die steigen dieses Jahr ab.
Ja, gibt es nächstes Jahr wieder Derby. Red Star Paris ist auch mit drin, auch ein traditionsreicher Verein aus der Hauptstadt mit so einer kiffenden Fanszene. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Kiff gerochen bei irgendeinem Spiel wie dort. Das hat da nach Gras gestunken, großartig. Ist richtig cool da. Hast du dort schon?
Nee, Frankreich ist ja bei mir ganz, ganz spärlich nur besucht bisher. Also auch gerade Paris. Ich habe ja, abgesehen von unserer Reise 2009.
Neun, kann auch sein, ja.
Am Valentinstag zu Paris Saint-Germain gegen Saint-Étienne, würde ich behaupten, dass ich danach nie wieder in Paris war.
Ach, okay.
Ach, Quatsch, stimmt ja gar nicht.
Wir waren mit Borussia waren wir einmal da, ne?
Da war ich nie mit. Nee, war ich nicht.
War geiler Fan, top.
Ich glaube. Ich hab gerade kurz übrigens eine Anmerkung. Genua Derby wird nächstes Jahr trotzdem problematisch, weil CFC Genua steht auf einem Aufstiegsplatz.
Okay,
gerade mal kurz geklugscheiß hier. Weil
das ist eine tolle Info nebenbei. Toller Side-Fact, Sidekick.
Hab ich mir gedacht.
Ja, die stecken jetzt bei Hertha mit drin. Also es ist nicht vergleichbar von der Herangehensweise mit Red Bull oder Rogon, aber im Prinzip doch dieselbe Intention, so ein vereinsübergreifendes Netzwerk zu schaffen, wahrscheinlich für Transfers, für Datenanalysen. Also ist so ein klassischer Multi-Ownership, also, heißt das, ne?
Ja, wobei ich da ein bisschen, ich würde auch nochmal Rogon und Red Bull da ein bisschen auseinander dividieren, denn Rogon, da ist ja wirklich dieses System, dieses Netzwerk ist ja der Grund für das ganze System. Und bei Red Bull ist ja eher das Netzwerk automatisch kommend, weil es halt viele Vereine gibt, die einfach mit demselben Investor da stehen und natürlich kooperieren die dann, weil die kürzeren Wege haben. Aber ich glaube, bei Red Bull steht ja schon das Marketing für diese Marke im Vordergrund und bei Rogon steht ja schon im Hintergrund, dass du billig dir sportliche Vorteile holen kannst. Ja, und bei 777 scheint es ja so zu sein, dass sie klar Geschäfte machen wollen, natürlich, aber dass sie schon ihren Namen selber mit der bestehenden funktionierenden Marke reinwaschen wollen.
Ja, genau. Das, und treten auch, also ich habe es zumindest gelesen, treten jetzt gar nicht offensiv irgendwie auf bei den Vereinen, mischen aber schon so ein bisschen bei den Transfergeschichten mit. Ich glaube, Hertha hat auch jemanden Neues bekommen. Ich kenne mich bei Hertha viel zu wenig aus, als dass ich jetzt wüsste, wen die da mit reingeholt haben. Und was ganz interessant ist, oder ich weiß nicht, ob der Fakt für Herr Tana so geil ist. Ich glaube, 10 Tage nach Übernahme kam ein Bericht raus von Bloomberg und die haben immer recht, also das ist so ein bisschen wie der Kicker, dass 777 selbst nach Geldgebern sucht, was ja logisch ist. Die brauchen ja auch irgendwie Kohle und die suchen auch nach Geldgebern und haben unter anderem bei einer Person in England gefragt. Das ist eine Geschäftsfrau in England, die unter anderem auch die Übernahme von Newcastle eingestiehlt hat mit dem saudi-arabischen Staatsfonds, der es ja offiziell nicht ist, aber irgendwie ist es.
Über die haben wir damals sogar geredet, ne?
Genau. Ja, kann sein. Es ist eine Dame, die das Ganze eingestiehlt hat. Und unter anderem wurde da auch mal nachgehakt, wie das denn ist mit Geldbeschaffungsmaßnahmen. Das heißt, im Worst Case würde da auch über Umwege Geld des saudi-arabischen Staatsfonds eventuell in der Bundesliga landen. Ob dieses Szenario jetzt eintreffen wird, ist fraglich, klar, weil da wird wahrscheinlich auch in mehreren Ecken mal angefragt worden sein. Aber der Fakt ist trotzdem da und ich glaube, dass sowas geht einem auf den Sack, wenn man Fan von Hertha ist, oder?
Ja, das Problem ist, wenn man Fan von Hertha ist, gehen einem natürlich ganz viele Sachen auf den Sack. Und da ist es ja so ein bisschen, dass man gucken muss, was ist akzeptabel und was ist wirklich offensichtlich nicht mehr okay, weißt du? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da sagt, ja, besser als wie es bisher war.
Aber es gibt doch schon diese Geschichte aus Hoffenheim, Da waren Herr Thaner irgendwie auf der Haupttribüne, hatten ein Spruchband gegen alle Investoren und wurden dann von Hoffenheim-Fans angegriffen, weil die dachten, das ist ein Spruchband gegen Hopp.
Sie wissen ja, das ist ja wirklich was, wo ich mir im Kopf packe. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, darüber nicht zu reden, aber wo du es jetzt gerade so angeschnitten hast, also wie kann man sich denn, ja, ich rede nicht drüber. Also Hoffenheim wird hier auch weiterhin keine Plattform bekommen, wir lassen das.
Ja, lass mal von Hoffenheim ein bisschen wegfahren und zwar nach Unterhaching. Oder wie wir immer so gerne sagen, Unterhachingen.
Unterhaching.
Oh, Unterhachingen. Wir müssen mal über Unterhachingen sprechen, oder? Haben wir schon mal jemals über Unterhaching gesprochen hier im Podcast?
Ganz sicher nicht. Ich habe Unterhaching den Ground gemacht, nicht zu Bundesliga-Zeiten. Unterhaching war ja bis 2001.
2001
Bundesligist, ne? Ich glaube, wir waren von 99 bis 2001 Bundesligist. Naja, keine Ahnung. Irgendwann war Unterhaching mal in der Bundesliga, so ungefähr vor 20 Jahren. Ich habe den Ground gemacht, irgendwie einmal vor einem Dortmund-Spiel in München, wo sie um 14 Uhr gegen den SC Paderborn gespielt haben.
Ja, aber waren wir zusammen da?
Kann sogar sein.
Waren wir echt zusammen da? Ich hätte jetzt die Story, wir haben die Story wahrscheinlich schon mal erzählt.
Wo der Teppich geklaut wurde.
Genau. Ja. Wo einer aus der Reisebesatzung reingegangen ist und keinen Eintritt bezahlt hat, weil doch jeder wissen müsste, dass er hinter der Wurstbude steht, in so einem ganz schlechten Bayerisch. Und der selber hat dann im Vereinsheim den Unterhaching-Teppich eingerollt.
Ja, ja.
Großartig. Aber ich glaube nicht mitgenommen, oder? Wurde erwischt? Oder hat er den Teppich mitgenommen?
Den hatten wir nachher im Auto.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir haben Spielvereinigung Unterhaching.
Wir hatten auf jeden Fall Merch von Unterhaching im Auto.
Merch? Den gibt es nicht mal im Fanshop, ey. Bevor jetzt auch anfangen, kommen wir. Kein Mensch weiß, wo dieser Teppich heute ist.
Nein, es ist auch schon verjährt hier, ne? Wir sind
verjährt nicht mehr, ist ja 20 Jahre her. Nee, nicht ganz, aber ist lange her.
Ja. Oh, das ist eine Story, die kehren wir jetzt besser unter den Unterhaching-Teppich. Der Unterhaching-Teppich tendenziell auch Folgenname, finde ich.
Unterhaching-Teppich, ey.
Ja, und sportlich sieht es gerade soweit ganz gut aus, würde ich mal sagen, bei Unterhaching. Ich weiß nicht, ob jeder sich damit abfindet, in der Regionalliga Bayern zu spielen, aber vielleicht ist das bald nicht mehr der Fall, denn die sind einfach mal Erster und hatten letztens ein Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers und da waren 7.500 Zuschauer. Das ist krass, oder? Ich finde das sehr viel für Regionalliga-Verhältnisse.
Ja.
Und dafür, dass man in der Stadt schon auch Fan von anderen Vereinen sein kann.
Ja,
so gut. Wie Ismaning zum Beispiel.
Wobei, das war natürlich auch das Highlight-Spiel. Nur Würzburg ist ja selber auch ein Traditionsverein, also das ist ja schon, also das ist ja das Spiel in der Regionalliga Bayern aktuell, würde ich behaupten. Gut, Schweinfurt ist im
Stadion. War doch jetzt mit. Hier Schweinfurt-Würzburg am Wochenende, Derby.
Ja, stimmt.
Hatte ich dir doch eben noch ein witziges Video geschickt.
Da waren aber keine 7000 Zuschauer, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee. So viele waren da nicht.
Es liegt auch daran, dass Würzburg nicht mehr so ganz ambitioniert ist, also ambitioniert wahrscheinlich schon, aber nicht mehr so ganz aussichtsreich. Denn Unterhachingen hat 7 Punkte Vorsprung.
Aber hat ein Problem, und zwar mit dem Sportpark. Und der Sportpark, Stadion am Sportpark, das ist nur, oder in Anführungsstrichen, ist gepachtet. Und der Pachtvertrag sieht halt vor, dass da diverse Sport-, Fußballveranstaltungen stattfinden dürfen. Aber dass Unterhaching zum Beispiel, oder die Spielvereinigung Unterhaching, da jetzt sich nicht einen Untermieter reinholen kann in irgendeiner Form. Zumindest nicht in der Football-Form. Denn die haben schon verhandelt mit den Munich Ravens. Dass sie sich immer so bescheuerte Namen geben müssen, ne? Ravens.
Ja, aber Ravens ist ja noch so, wo ich mir denke, okay, es hat vielleicht American Football-Tradition, dass die sich nach irgendwelchen Tieren benennen und dann das Ganze auf Englisch bzw. amerikanisch. Okay, aber warum denn Unique noch dabei? Das ist immer so spannend.
Wie heißt nicht Unique noch?
Hast du es nicht gerade gesagt?
Munich. Ja, das heißt, ist München, ist Englisch.
Ja, danke, Englisch. Sorry. Ich hab Unique verstanden. Ich dachte, wieso denn die Einzigartigen?
Ja, das sind die Munich Ravens.
Okay, das finde ich völlig okay. Munich Ravens, ja.
Findest du okay?
Ja, finde ich okay. Ich finde es geiler. Überleg mal, wenn die jetzt irgendwie so einen deutschen Namen hätten, Football Club München oder so, da wäre FC München. Nee, das finde ich ist Teil Tradition dieser Sport, was es auch so ein bisschen von mir weghält, weißt du? Weil ich mich dafür nicht interessiere. Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, mich für Football zu interessieren, weil ich schon nicht weiß, welches Tier zu welcher Stadt gehört. So, weißt du? Wenn da irgendwer mit Dolphins, schöne Grüße, oder mit Bears oder mit keine Ahnung was ankommt, Eagles und was da nicht alles gibt, habe ich keinen Plan von und will ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall hat die Spielvereinigung mit dem Munich Ravens über die Nutzung der Spielstätte verhandelt, obwohl sie das eigentlich nicht durften. Das stellt halt einen Verstoß gegen diesen Pachtvertrag dar. Das hat dann die Gemeinde auch irgendwann rausbekommen und die haben dann noch Stellungnahme gefordert und irgendwie kam dann da auch nichts. Und jetzt haben sie die vor die Tür gesetzt. Also ich glaube, Pachtvertrag gekündigt bis zum 30.06. Und das Stadion
zum 30.06.
Zum 30.06. haben das Stadion jetzt aber zum Verkauf neu ausgeschrieben. Und diese Munich Ravens haben halt auch gefragt, ob sie es nicht theoretisch kaufen können, beziehungsweise denen liegt jetzt auch ein Kaufangebot vor, sodass Unterhaching eventuell kein Stadion mehr hat, keine Spielstätte mehr hat, Was natürlich für den Aufstieg ziemlich scheiße wäre, denn wir wissen es ja von Türkgücü, ist gar nicht so einfach, ein Stadion zu finden in München. Ne?
Ja, ja. Alle Hopper werden immer wieder darauf hoffen, dass es Stadionproblematiken gibt in München, damit irgendwer mal das Dante-Stadion bespielt.
Stimmt,
aber, das Dante-Stadion gibt es noch. Aber ich glaube, da ist Türkgücü auch schon lange gescheitert.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, die Südtribüne Unterhaching hat da jetzt auch, leistet da gerade Aufklärungsarbeit, hat eine Online-Petition gestartet zum, ja, zum Erhalt des Stadions oder vielmehr zum Erhalt ist falsch, das bleibt ja erhalten. Die möchten auf jeden Fall gerne ihr Stadion behalten, weil es auch ist ja die Heimat des Vereins. Wir wurden angeschrieben von, ich glaube, 2 oder 3 Unterhaching-Fans, ob wir das nicht bringen könnten. Und ich dachte mir, ja,
hiermit getan.
Ist das jetzt als Thema nicht ein bisschen zu kurz, zu klein oder sonst irgendwas? Aber ich finde es cool, wenn Leute uns da fragen, könnt ihr das machen?
Ja, gerade weil wir ja auch Fan von kleinen Fanschen sind, die zusehen, dass sie eben nicht, also ganz, du hast ja eben schon gesagt, in München hätte man durchaus andere Optionen, als zur Spielvereinigung Unterhaching zu fahren. Und deshalb finde ich das immer cool, wenn da Leute ihr Ding durchziehen. Und deshalb wollten wir hier darauf aufmerksam machen und diese Plattform einmal nutzen, um ja, das Thema zu besprechen.
Und eigentlich wollte der Verein das Stadion auch schon seit Jahren kaufen. Da gibt es seit Jahren schon Bestrebungen, das zu kaufen. Jetzt haben die wohl zu wenig Geld, vermutlich auch wegen Corona und so Kram, was da noch Lücken hinterlassen hat, beziehungsweise die aufgefüllt werden müssen.
Noch Unterhaltingen zahlen.
Ja, man muss Unterhaltingen zahlen. Boah, das ist so schlecht, Alter, ey.
Das
ist einfach nur schlecht.
Cut. Das war das unter bleibt, aller Sau,
das ey. War wirklich unter aller Sau.
Das war unter Haching, ey.
Von Unterhaching, wir bleiben in der Regionalliga, ne?
Ich habe ja gesagt, es ist ein Regionalliga-Special heute.
Ja, es gibt so kleine Randthemen hier. Das sind auch so Themen. Kahn-Marienborn ist, glaube ich, für jemand Süddeutschen wie für uns FC Hankhofen oder wie die heißen. Das kennt man einfach nicht so
richtig. Ich wollte sagen, aber so blind, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, Kahn-Marienborn klingt aber auch nach Oberbayern, oder?
Ja, Kahn-Marienborn könnte auch in Oberbayern. Da gibt es auch immer dann so ein Volksfest im Mai oder so. Da ziehen alle ihre komischen Hüte auf. Das so klingt das ein bisschen, ne? Kahn-Marienborn
ist ein Stadtteil von Siegen und ist aktuell Tabellenvierter in der Regionalliga West. Warum das so ist, weiß keiner so ganz genau, beziehungsweise die haben richtig Kohle.
Irgendwer pumpt da wahrscheinlich sein Geld rein, so wie bei Rödinghausen oder so.
Ja, ja, klar, die pumpen da richtig Patte rein, pumpen aber das Geld eigentlich nur in die Mannschaft. Also da spielt zum Beispiel ein Schauerte, Julian Schauerte, der war letztes Jahr Kapitän von Preußen Münster, der ist jetzt zu Kahn-Marienborn gewechselt.
Kahn man mal machen. Was war das? Kahnsinn, ne?
Das Kahnsinn, ist ja Kahnsinn, das ist absoluter Kahnsinn. Stimmt, ich wollte gerade schon sagen, wir haben wahrscheinlich auch noch nie über Kahn-Marienborn geredet, stimmt ja nicht. Dadurch, dass sie mit dem SV Lippstadt in der Regionalliga West interagieren, kamen sie wahrscheinlich schon hier ab und zu am Rande vor. Es war nie geil da und das hat ein Ende.
Es ist vorbei.
Und Kahn-Marienborn hat mit einer ziemlich mitleidserregenden Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie sich aus dem, Bezahlfußball zurückziehen. Kahn-Marienborn wird zur neuen Saison nicht für die Regionalliga melden. Und das könnten sie eigentlich schon locker tun, denn als Tabellenvierter sind sie eigentlich nicht mehr abstiegsgefährdet und aufgrund des Vorsprungs von Preußen Münster vorne auch nicht aufstiegsgefährdet. Die würden relativ sicher sportlich im nächsten Jahr wieder für die Regionalliga West qualifiziert sein. Stattdessen geht es in die Kreisliga C für einen Neuanfang.
Jo.
Denn da haben wir, glaube ich, auch schon mal am Rande drüber geredet, der Westdeutsche Fußballverband, der Ausrichter der Regionalliga West, hat die Anforderungen für die Regionalliga etwas angezogen und unter anderem müssen die Stadien, in denen die Mannschaften spielen, dieses Jahr überdachte Sitzplätze haben.
Ist an Dachbleche 24 an der Stelle.
Ja, wir können vermitteln, wir haben die Kontakte. Und es muss, glaube ich, auch ein Graswelle dürfen nicht mehr zur Kapazität gezählt werden, eine Rasenwelle. Ähnliche Probleme gibt es ja auch in Düren und Bocholt. Ich glaube, da packt man die Probleme aber an. In Kahn-Marienborn zieht man sich zurück, hat gesagt, dass scheinbar die Fokussierung des Verbands darauf liegt, dass man Sitzplätze mit Dach bekommt, anstatt dass es gewertschätzt wird, dass Vereine in die Mannschaften investieren. Aber da muss ich mal sagen, ganz ehrlich, Kahn-Marienborn hat auch in der Regionalliga West nichts zu suchen. Das Statement.
Ja, gehe ich grundsätzlich mal mit. Also in Siegen sollten die Sportfreunde Siegen, zumindest Regionalliga spielen. Spielt Siegen nicht um Abstieg mit in der Oberliga sogar? Die sind ja völlig am Arsch, ne?
Völlig gefährdet sind, ja. Und das war übrigens auch so eine Sache, ne? Dass Kahn-Marienborn in Siegen, das Stadion ist ja auch ein städtisches Stadion und dementsprechend wäre Kahn-Marienborn durchaus berechtigt, da das im
Leimbach-Stadion.
Im Leimbach-Stadion zu spielen. Das wollten sie aber nicht, weil das wäre dann auch nicht Vereinsidentität. Die wollen da auf ihrem Herkules-Arena oder wie das Ding da heißt,
Nein, sag nichts über Herkules, sonst kommt der Nächste, der uns schreibt hier, oh, Herkules ist doch hier meine Firma.
Ich weiß nicht, was ein Sponsorname ist, er wird ein Sponsorname
sein. Herkules. Ja, Herkules wäre auch ziemlich. Der macht also Herkules macht doch bestimmt was so fürs Gym, oder? Oder?
Herkules? Ja, ich sag, die machen Deckenverkleidung oder das hat gar nichts damit zu tun. Keine Ahnung. Karl Marienborn, also diesen Grundunmut, dass Verbände die Bedingungen anziehen, kann ich verstehen. Aber im Falle von Karl Marienborn, die wirklich da auf einem besseren Kreisliga-A-Sportplatz spielen mit ein paar Sitzplätzen irgendwo an der Seite und alles so ein bisschen immer nur so gerade eben geschafft haben, die Anforderungen zu erfüllen, teilweise auch ausweichen mussten ins Leimbach-Stadion, wenn wer Größeres kam. Also das hat wirklich nichts mit Regionalliga-Flair zu tun, was die da veranstalten. Da gibt es nicht mal Internet. Also wenn du auf dem Platz stehst, da hast du kein WLAN und nichts.
Ich finde, wenn das für den Verein und für die Leute, die da hingehen, okay ist, finde ich das erstmal nicht schlimm. Aber wenn du schon sagst, so ein Gästeblock, da ist nichts, man sollte doch als Verein auch den Anspruch haben, den zumindest so ein bisschen was anzubieten.
Naja, also in Zeiten von Corona wurde ja besprochen, wurde festgelegt, deshalb durfte die Regionalliga West ja weiterspielen, dass die Regionalliga West eine Profiliga ist. Und wenn du in einer Profiliga teilnimmst, dann musst du ja gewisse Anforderungen auch erfüllen. Das heißt, gerade die Regionalliga West, spielst du dann gegen Rot-Weiß Essen, Preußen Münster oder Alemannia Aachen. Und das sind schon Kaliber, wo du das kannst du halt nicht auf einem Sportplatz machen. Ja. Also ich bin ja auch wirklich kein Fan von irgendwelchen Sicherheitsauflagen, aber wenn da auf einmal 2000 Münsteraner oder so antanzen, dann platzt das Ding aus allen Nähten. Das funktioniert halt nicht. Und da musst du dir schon Möglichkeiten für einfallen lassen. Teil der Auflagen für den Verband ist es jetzt allerdings auch, dass die Vereine eine Hauptspielstätte haben müssen. Also Kahn kann jetzt nicht mehr sagen, wir spielen immer zu Hause und wenn dann mehr als 200 Leute mitkommen mit irgendeinem Verein, dann spielen wir in Siegen. Das funktioniert halt nicht mehr. Das war auch Teil dieser Auflagen. Man kann das durchaus kritisch sehen, dass die Verbände die Auflagen so hochziehen, aber in dem Fall trifft es in meinen Augen keinen Falschen.
Ich habe da noch was Witziges zugefunden, weil wir müssen ja hier Informationen und Unterhaltung irgendwie zusammenfassen. Und der Hauptsponsor von Kahn Marienborn hat sich da noch zu Wort gemeldet. Und zwar ähnlich emotional, wie sonst nur ein Oliver Kahn machen würde, Tim. Und zwar muss man dazu.
Hat er gesagt, Eier, wir brauchen Eier.
Ja, die brauchen auf jeden Fall Eier, das ist schon mal wichtig. Es ist wichtig, zu der Geschichte zu wissen, dass Hajo Sommers, seines Zeichens Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, sich beim Verband beschwert hat, weil es bei Kahn Marienborn einfach scheiße ist.
Ja, absolut korrekt, das stimmt.
Er hat sich da beschwert und der Hauptsponsor von Kahn Marienborn ist eine Sanierungsfirma und der Chef hat sich dann wie folgt geäußert: Was erlaubt sich Herr Sommers eigentlich? Jahr für Jahr betteln die uns an, dass wir bei denen wieder etwas machen. Und dann verpetzen die uns beim Verband. Lieber verbrenne ich das Geld. Mehr Unsportlichkeit, mehr schlechtes Benehmen geht nicht mehr. Er hat das Ganze angezettelt und deshalb wünsche ich ihm und RWO nur das Schlechteste. Ich hoffe, dass Oberhausen sportlich untergeht. Großartig, oder? Das ist doch mal ein Statement.
Das ist echt ein Statement, ey.
Das ist ein absolutes Statement.
Da kann man jemandem keine Parteilichkeit vorwerfen. Der hat einfach völlig unemotional die Sache durchdacht.
Absolut.
Aussage, ja.
Voll. Absolut. Ja, das war die Geschichte aus Siegen.
Das war die Geschichte aus Siegen, das war vor allem die Geschichte der Regionalliga West, aber es war nicht die einzige, denn in dieser Woche gab es noch eine andere kleine Randnotiz. Wir werden, das wird ja jetzt keine Überraschung sein, die Leute haben ja schon intensiv unseren Instagram-Account verfolgt. Ich war ja am Wochenende in Lübeck und ich habe das ganze Wochenende da verbracht. Das war von langer Hand geplant. Ich wollte eigentlich ein bisschen in Norddeutschland auch Fußball gucken und habe deshalb das Länderspielwochenende, an dem auch die Regionalliga West im Normalfall aussetzt, deshalb hinten angestellt.
Ich war bei Deutschland gegen Peru in Mainz. War super.
Glückwunsch. Ist mir ein bisschen was dazwischen gekommen, denn zum einen wurden oben im hohen Norden alle Sachen von Samstag und Sonntag auf irgendwelche Kunstrasenplätze verlegt. Und zum anderen hat der SV Lippstadt ein Nachholspiel reinbekommen gegen Fortuna Düsseldorf. Und jeder Fan eines Regionalligisten, vor allem in der Regionalliga West, weiß haargenau, es gibt nichts Schlimmeres, als am Länderspielwochenende gegen eine Zweitvertretung zu spielen. Denn Fortuna Düsseldorf hat es dann geschafft mit, sagen wir mal so, ein paar Profis zu spielen. Also ich bin da nicht ganz im Bilde, wer da wirklich zur ersten Mannschaft gehört und wer nicht. Aber wenn jemand wie Daniel Ginczek das 3:0 schießt hinten raus, dann weiß man schon, dass das jetzt nicht ganz die zweite Mannschaft war. Der SV Lippstadt hat trotz seiner tabellarischen Favoritenrolle das Ding 3:0 verloren. Und das ist natürlich für die Regionalliga West mindestens genauso scheiße, als wenn da Vereine wie Kahn Marienborn mitspielen. Hat dafür gesorgt, dass sich einige jetzt wieder dieses Thema haben aufbereitet. Warum gibt es in der Regionalliga West überhaupt Zweitmannschaften und warum dürfen die als U23 antreten?
Erstmal muss der Verband ja entscheiden, ob es diese Zweit- oder Drittvertretung. Es gibt ja auch zum Teil so Drittvertretung, so Hamburg 3 ist so auch.
Werder Bremen 3, die spielen sogar recht hoch, ne?
Irgendwie sowas.
Werder Bremen 3 spielen in Oberliga oder so?
Ja, also es gibt ja zum Teil so Drittvertretungen, die auch so irgendwie zu hoch spielen. Da muss der Verband ja auch irgendwie eine Lösung finden. Und das Alter ist echt, warum schraubt man nicht einfach das Alter runter?
Zumindest mal auf U21,
ja,
ne?
Genau.
Man sagt, ja, die Leute sind mit 20, die brauchen noch ein bisschen Seniorenerfahrung, aber dann können wir die vielleicht irgendwann mal hochziehen. Aber, also ich glaube, die Durchlässigkeit von einer zweiten Mannschaft, die als U23 in der Regionalliga spielt, hin zu den Profis, die ist nicht mehr da. Also da kommt doch kaum noch einer. Also deshalb spielen dann so ein Ginczek und ein Pedersen jetzt bei Düsseldorf 2 und hauen SV Lippstadt mal eben außer der Reihe so 3-0 weg, weil die Länderspielwochenende hatten. Die Regel besagt, es dürfen 3 Spieler über 23 mitspielen. Düsseldorf ist mit 3 Spielern über 23, davon 3 Profis, angefangen. Hat dann einen 4. eingewechselt, aber für einen anderen. Das heißt, die Regel besagt, es dürfen maximal 3 gleichzeitig auf dem Feld stehen. Das ist kein Problem gewesen. War in der letzten Woche übrigens anders. Die SG Wattenscheid hat nämlich zu Hause gegen Köln 2, die habe ich übrigens eben in der Aufzählung vergessen, Köln 2 ist auch noch in der Regionalliga, wir haben das Heimspiel mit 3-2 verloren. Köln 2 hatte aber da nicht ganz drauf geachtet und hat da 4 Spieler eingesetzt, die über 23 sind, die übrigens weit über 23 sind. Ich glaube, wir reden da von Spielern, die Mitte 30 waren, also wirklich ihre Karriere so ein bisschen auslaufen lassen. Und mit Beteiligung dieser Spieler hat Köln 2 dieses Spiel hinten raus mit 3-2 gewonnen. Ich glaube, sogar am Siegtreffer war der eingewechselte
Thomas Zichon?
Keine Ahnung. Dirk Lottner, glaube ich.
Dirk Lottner mit der Nummer 30, hat ein Freistoßtor gemacht.
Dirk Lottner hat das 3-2 gemacht und dann hat Köln gewonnen. So, das Ding war, Wattenscheid hat es gemerkt, hat die über 23-Jährigen gezählt und das Spiel jetzt
Passkontrolle, wie heißt in der das? Jugend immer.
Beantragt? Nee, die haben
Einspruch eingelegt.
Einspruch eingelegt, das Wort habe ich gesucht.
Einspruch, euer Ehren, abgelehnt.
Ja, und dementsprechend ein bisschen Ärger gerade in der Regionalliga West mit diesen Zweitvertretungen. Bin weiterhin kein großer Fan von Zweitvertretungen in dem Ligenbaum. Also ich bin ein großer Fan von dem System England, wo du einfach die Reserve-Liga hast.
Was hältst du denn in der Regionalliga Nord von Jeddelo 2?
Das ist gut, ne?
Das ist nicht schlecht, ne?
Das ist ja sehr gut. Ich weiß nicht, ist das bekannt?
Ich mir selber nicht. Ich dachte immer, das wäre die zweite Mannschaft von denen.
Nee, Jeddelo 2 heißt ja der Stadtteil. So.
Ja, ja, ja. Und, ja, genau.
Ja, sehr witzig. Aber ganz ehrlich, die Regionalliga Nord kann sowieso nicht mitreden, denn in der Regionalliga Nord, da spielen ja Vereine wie, ich nenne es mal nicht ganz zufällig, Blau-Weiß-Lohne. Und
Blau-Weiß-Lohne klingt irgendwie wie so ein Dorfgegner in der E-Jugend, oder?
Ich finde, Blau-Weiß-Lohne gegen VfB Lübeck klingt nach erster Pokalrunde.
Ja, ja, oder das irgendwie so ein
nach,
komisches...
Oder, das klingt nach Sommersaisoneröffnung.
Ja, oder Trainingslager in keine Ahnung, in ja, Göttingen
das,
oder so.
Das Spiel geht 13-0 aus, obwohl Lübeck nur mit der zweiten Mannschaft angetreten
ja,
ist.
So ja, sowas, klingt sowas. Das. Und du kannst, es gibt eine Tombola von der Sparkasse und diesen ganzen Torwand schießen und der Superschuss.
Teilweise merkt man, finde ich, so bei solchen Vereinsnamen auch, dass... also dieses zwei Farben als Vereinsnamen, das ist auch ein Kreisliga-Ding.
Ja, genau, das ne? ist so ein Jugend...
So
genau,
rot-weiß,
genau.
blau-weiß ja, und sowas, schon. Das ist auch Kreisliga. Wenn so ein Verein auf einmal hochgepusht wird, dann passt das irgendwie nicht in so die also stell dir vor, in der Bundesliga wird ein Verein spielen, der einfach blau-weiß heißt. Das ist doch irgendwie komisch. Das wird doch nicht passen. Also Hoffenheim wäre ein Verein, der hätte so heißen
blau-weiß müssen. Hoffenheim, ne?
Blau-weiß Hoffenheim, das ja. hätte echt gepasst. Und die wären, ich sag dir, die wären umbenannt worden. Der Hopp hätte dann noch was draus gemacht.
Ja, also, mit Sicherheit.
Also das wäre nicht so geblieben. In der Regionalliga Nord gibt es auf jeden Fall Blau-Weiß-Lohne und ich war, den Übergang können wir daraus machen, oder?
Das war mein Übergang für dich.
Das war der Übergang schon. Guck mal, dann habe ich es jetzt fast schon verkackt. Ich war dann nicht am Freitagabend beim Spiel, eben nicht Blau-Weiß-Lohne gegen Lübeck, sondern bei
Grün-Weiß-Lübeck.
Grün-Weiß-Lübeck gegen BMW Lohne. Heimspiel vom VfL Lübeck und als Gegner habe ich mir gedacht, ich muss endlich mal Lohmühle machen, habe mir als Gegner dann Blau-Weiß-Lohne ausgesucht, war aber nicht ganz zufällig, muss ich zugeben.
Da gab es so einen Wink mit dem Dachblech, ne?
Wink mit dem Dachblech. Ja, ich hab natürlich auf die gesperrte Pappelkurve gehofft, das war ja ursprünglich vom Norddeutschen.
Norddeutscher Fußballverband, ne?
Norddeutscher
NFV. Ja, NFV, ja.
War ja angedacht, aufgrund der Pyroaktion in Emden im Dezember muss die Pappelkurve ja für ein Spiel gesperrt werden.
Aber da fängt es schon an, oder? Also so, haben wir schon kurz drüber geredet, ne?
Für die 10 Fackeln, ne? Blödsinn, ja, ganz komische Geschichte, dass man dafür eine Heimkurve sperren will. Vor allem in einem Stadion, Was ja nicht ausverkauft ist.
Ja, wo einfach die Kurve dann woanders stattfinden wird. Also, was auch passieren wird, wenn es so, also, das weiß doch auch jeder, der da beteiligt ist. Ganz cool. Auch der Norddeutsche Fußballverband, der hat auch irgendjemand noch gesagt, dass die froh sind, wenn Lübeck aufsteigt, weil die dann ein Problem weniger haben. Oder wo ich mir denke, aber das ist doch für eure Liga eine Bereicherung. Also
wenn die Regionalliga Nord irgendwas Interessantes hat, wenn ich mir so drüber gucke, dann ist es ja nur VfB Lübeck und Kickers Emden, die ganz unten stehen. Und Atlas Delmenhorst ist Vorletzter. Also das ist ja alles, was die Liga attraktiv macht, oder?
Ja, ja.
Wenn ich da so durchgucke. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wo wollte ich eigentlich hin?
Pappelkurve sollte eigentlich gegen Lohne geschlossen
so,
werden.
So, genau.
Aus dann, Sicherheitsbedenken aber nicht.
Das ist ja schon komisch, oder? Warum kann die Pappelkurve aus Sicherheitsbedenken nicht gegen Lohne dich
gemacht werden? Ja, das ist irgendwie komisch, ne?
War ein bisschen komisch, ja. Tach, kurzer Einschub von mir aus der Post-Production. Machen wir ja sonst selten, aber in dem Fall wollen wir unserem Anspruch gerecht werden, hier stets aktuell zu sein. Wir haben natürlich wie immer am Montagabend aufgezeichnet und am heutigen Dienstag gab es noch ein paar Informationen, von denen ihr zumindest wissen solltet, dass wir sie noch nicht hatten. Und ich würde die dann auch einfach der Vollständigkeit halber jetzt hier dazu packen. Also zum einen hat die Stadt Delmenhorst entschieden, dass VfB Lübeck-Fans am Wochenende beim Gastspiel bei Atlas Delmenhorst nicht willkommen sind und haben die ausgeschlossen. Wie das in der Praxis oder in der Umsetzung aussieht, können wir jetzt noch nicht einschätzen, wissen wir nicht, aber erstmal ist das gerade der Stand, den der Verein Atlas Delmenhorst bekannt gegeben hat. VfB Lübeck hat sich dazu noch nicht geäußert und wir wissen nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, diese Einschränkung zu umgehen. Offizieller Grund sind Sicherheitsbedenken. Umgehen kann man mit Sicherheit die Strafe der Heimspielsperre der Pappelkurve. Das soll nämlich gegen Teutonia Ottensen passieren. Da haben wir drüber geredet und am heutigen Dienstag ist vom Landgericht Bremen diese Entscheidung auch bestätigt worden. Das Heimspiel soll also das nächste Heimspiel soll also ohne die Heimkurve stattfinden. Angesichts der Auslastung in der Lohmühle müsste das umgehbar sein. Aber die nächsten beiden Spiele vom VfB Lübeck werden jetzt quasi ohne die Fanszene in ihrer eigentlichen Form stattfinden. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Auf jeden Fall war das jetzt noch eine recht wichtige Info, die wir hier reinpacken wollten, um aktuell zu sein. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Und habe ich mir gedacht, schaue ich mal vorbei und war am Freitagabend beim Heimspiel vom VfB Lübeck. Ja, zugegebenermaßen, wir hatten so ein bisschen mitbekommen, das Ultra-Kollektiv Lübeck feiert 20-jährigen Geburtstag und ich nehme es vorweg, es hat sich gelohnt, es hat sich derbe gelohnt. Es
sind auch viele Leute irgendwie, ne?
Also Lübeck?
Ja, ja.
Ja, ich muss erstmal ein bisschen einordnen. Lübeck ist für mich irgendwie ein Verein, der VfB Lübeck, der jahrelang ein Zweitligist war.
Für mich ist das ein Drittliga-Verein.
Und ja, du hast recht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen, klang jetzt schon so.
Aber ich hätte so gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er wurde auch 10 Jahre zweite Liga gespielt. So
ja, aber also, null. Ja. Die haben zweimal für 2 Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt. Ja,
das hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ne.
Also das klang, irgendwie war das für mich so, früher DSF, da war immer Lübeck mit dabei. DSF, zweite Liga, Topspiel und sowas. Aber das scheint überhaupt nicht zu stimmen. Im Gegenteil, die haben vor ein paar Jahren sogar noch in der fünftklassigen Oberliga Schleswig-Holstein spielen müssen, weil sie zwangsabgestiegen sind.
Ja.
Also das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt so lange echt damit Unterklassigkeit zu kämpfen hatten. Sind dann richtig undankbar, würde ich behaupten, in der Pandemie vor 3 Jahren in der dritten Liga aufgestiegen, ging aber direkt wieder runter. Und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen, weiß nicht, ob eine Euphorie herrscht, auf jeden Fall ist man jetzt gerade so ein bisschen witzigerweise im Duell mit dem Hamburger SV2 um den Aufstieg in die Regionalliga wieder bemüht. Und sieht ganz gut aus. Freitagabend gegen Blau-Weiß-Lohne sollte quasi der Einstieg in diesen Spieltag sein. Es hat auch geklappt. Die haben das Ding knapp, richtig knapp 1-0 gewonnen. War so ein klassisches Spiel, wo man eigentlich viel höher gewinnen muss und es war unnötig spannend hinten raus.
Das klingt so nach Regen irgendwie, das Spiel.
Ich bin da angekommen, hab mir meinen Platz auf der Haupttribüne gesucht und erstmal wollte ich natürlich, wir haben, glaube ich, beim Spiel, als wir in Hannover waren, vor ein paar Wochen drüber geredet, wenn man einen guten Platz sieht, den man aber nicht mit seinem Ticket besitzt, dann kann man natürlich mal eben vorm Anschluss in den Ticketshop gehen und sich diesen Platz reservieren. Hab natürlich, das war ein bisschen Quatsch, dass ich das gemacht habe in Lübeck, denn ich habe erst im Nachhinein begriffen, dass die ersten 5 Reihen scheinbar gar nicht verkauft worden sind. Also so voll war die Haupttribüne dann doch nicht, dass ich da nicht noch einen passablen Platz gefunden habe. Hat dann zu Anpfiff Gott sei Dank aufgehört zu regnen, das heißt auch die unteren Plätze, die nicht verkauft worden sind, waren nicht voller Regen. Dann habe ich mir das Spektakel in der Heimkurve angeschaut, also ansonsten gab es kein Spektakel, ne? Blau-Weiß-Lohne hat die Kilometer mit ungefähr 10 Gästefans absolviert
um zu versuchen, beim Tabellenführer was zu holen. Das war nicht der Rede wert. Vielmehr habe ich mich darauf gefreut, in dem Vorwissen dieser Geburtstagsfeier auf die Heimkurve, auf die Pappelkurve. Ich muss zugeben, erst war ich ein bisschen irritiert, denn das ging los und mit Anschluss, eine Choreo wurde vorbereitet, hatte ich auch direkt gesehen. Es gab eine Blockfahne mit dem Ultra-Kollektiv-Logo in der Mitte und in den Randblöcken von der Pappelkurve jeweils so ein Doppelhalter-Chaos, würde ich es fast nennen. Sah gut aus. Hab mich aber ein bisschen gewundert, dass das jetzt eine Choreo zu einem 20-jährigen Geburtstag ist. Weil ich muss zugeben, bin jetzt hier 4 Stunden hochgefahren, habe ich ein bisschen mehr erhofft.
Macht mal was, ey.
Ja,
unterhaltet uns mal besser.
Wurde ich als Groundhopper nicht gut unterhalten.
Das gibt's doch gar nicht, ey.
Das war ich ein bisschen irritiert. Aber
lohnt sich ja gar nicht hier.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da noch ein bisschen was passieren wird. Habe einen Flyer jetzt im Nachhinein gesehen, dass das Ganze, das ist mir zugegebenermaßen im Stadion nicht, ich habe das nicht so klar wahrgenommen, aber mir ist aufgefallen, dass die Vorsänger beispielsweise gewechselt worden sind und dass das Liedgut schon verschiedene Etappen hatte. Also die Feierlichkeiten waren quasi so beim Spiel aufgeteilt, dass sie diese 20 Jahre in Generationen geteilt haben. Und zwar in 3 Generationen, die quasi diese Gruppe vermutlich geführt oder zumindest mal beeinflusst haben.
Es passt ja auch. Ich sage immer, 7 Jahre sind eine Fan-Generation.
Wie Hundeleben, ne? Ultras sind wie Hundeleben.
Ja.
und dementsprechend haben sich quasi 3 Generationen schon fast symbolisch das Megafon in die Hand gegeben. Also die ersten 30 Minuten vermutlich von der ältesten Generation. Und dazu hat ja dann auch diese Choreo gepasst, ne? Mit einer Blockfahne, mit Doppelhaltern.
Okay.
Weißt du, so
dann musste man auch so die Schuhe ausziehen, ne? Beim Klatschen.
Das weiß ich nicht, ist mir nicht aufgefallen. War auch etwas frisch für Schuhlos. Wobei der Block auf der rechten Seite gegen Spielende da auch nicht nur schuhlos, sondern in erster Linie auch shirtlos war. Ich weiß nicht, ob das die Halunken waren. Das war auf jeden Fall der Zaunfahrenbereich der Halunken, wo der Mob dann auch gänzlich ohne Kleidung da stand. Das sah auf jeden Fall nach Party aus. Bis dahin war es aber noch ein langer Weg, denn es war insgesamt gab es mehr oder weniger 3 Aktionen, also jeweils diese 30 Minuten so im Groben wurden jeweils auch mit Aktionen gekürt, würde ich sagen. Also eine gab es zum Intro, von der habe ich eben schon erzählt. Zweite Halbzeit war dann, zunächst gab es diese eine Blockfahne, die über die gesamte Pappelkurve ging. Und darauf, ich weiß nicht, ob es Vorsänger waren, auf jeden Fall mehrere Personen zu sehen, die nach Ultras aussahen, würde ich mal sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass das prägende Figuren in der Lübecker Ultraszene waren, die auf der Blockfahne zu sehen waren und mit dem Spruchband unsere Werte an die nächsten Generationen weitergegeben. Also das klingt schon danach. Diese Fahne ging dann weg und danach eine richtig, richtig schöne Pyroaktion. Also dieser Block wurde quasi in Bändern von oben nach unten unterteilt und jeweils dann, ich vermute das einfach mal, ich habe es nicht ganz durchgezählt, aber ich vermute, dass die Anzahl dieser Pappsterne, die sie dann hochgehalten haben, auch 20 waren aufgrund der 20 Jahre, die komplett über die Kurve verteilt wurden und jeweils dahinter dann auch oder in der Umgebung auch diese grünen Fackeln dabei. Also sah so ein bisschen so aus, als ob diese Sterne immer am Leuchten waren. Sah sehr, sehr gut aus. Und dazu noch so ein paar, diese Papp-Hochhaltelemente, ist ja irgendwie auch geil. Ich finde das voll gut. Man kann es richtig schön malen, ist aber nur ein Einwegartikel, würde ich sagen.
Also Papphof, so wie auf Demos, wo man so Sprechblasen
hat. Ja, genau.
Das reicht jetzt.
Ja, genau. Das sieht super aus jetzt.
Ja,
das sah echt top aus. Also das war dann vermutlich die Aktion der mittleren Generation. Hinten raus gab es dann noch eine, wo ich schon fast die Kamera zusammengepackt hätte und auf dem Weg zum Ausgang waren. Also irgendwie 85. Minute, das war dann quasi, ich glaube zur 60. Minute haben sie quasi nochmal den Vorsängerwechsel gemacht. Zur 80., 85. kam dann noch eine Aktion. Was heißt Aktion? Schon auch, man kann das komplett als Choreo bezeichnen. Ist mir dann aufgefallen, als auf einmal im linken Bereich jemand mit einer Bomberjacke und Sturmhaube auftauchte. Und ich dachte, Moment, hier geht noch was. Und auf einmal riesengroß die Buchstaben, die Ultras ergeben haben, auftauchten und in der Mitte nochmal das Ultra-Kollektiv-Logo. Das ist auch so ein Stern diese Figur, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wen die symbolisiert. Diese 7 Elemente dann und dahinter dann die komplette Kurve mit Blinkern. Nochmal ein geiles Bild gewesen. Also wirklich, wirklich echt tolle Aktion. Bisschen irritiert war ich davon.
Schon wieder irritiert? Bist du mehrfach irritiert beim Spiel gewesen?
Oder? Echt? Habe ich eben schon mal
irritiert? Ja, du warst schon mal irritiert.
Was heißt irritiert? Irritiert ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich war ja noch nicht in Lübeck, also ich habe ja den Ground neu gemacht und diese Pappelkurve habe ich mir mehr als Kurve vorgestellt. Aber da wurde ja dieser zentrale Block quasi mit einem Dach, oder der ist, glaube ich, komplett neu gebaut worden. Ne? Da war ja vorher diese Kurve über die ganze Hintertorseite.
Ohne Dach.
ohne Dach, ja, ja, die sich auch so ein bisschen zur Gegengerade rüberzieht mit einer Kurve. Und da wurde jetzt quasi nur dieser Mittelbereich mit einem Dach ausgestattet. Aber die Zaunpfannenkultur geht halt noch weit, weit darüber hinaus. Was ich irgendwie ein bisschen schade fand, weil diese Zaunpfannen ja scheinbar über Jahre da ihren Platz haben und da jetzt aber Zaunpfannen hängen, wohinter niemand mehr steht, weil da kein Stehbereich mehr ist. Ne? Mhm. Ja. Also das war ein bisschen, ja, war irgendwie ein bisschen schade. Aber dieses Bild von dieser Kurve selber war bombastisch. Also das hat echt Bock gemacht. Die Kurve hat auch das Lied gut gewechselt. Alle 30 Minuten sind so je nach Generation immer das gesungen, was so zu dieser Generation passt. Habe ich auch ein Stück weit gemerkt, dass ich hinten raus gemacht habe, ey, die hauen die ganzen guten Sachen hinten raus, weil ich sage, okay, das ist so diese Ultrasachen, die sind die melodischen, da kriegt man die Ohrwürmer von. Das war natürlich vor 20 Jahren was anderes, ne? Da hast du wahrscheinlich jetzt nicht so die melodischen Sachen gesungen. Und das ist Ultra 2023 natürlich eine andere Sache. Also ich bin dann quasi mit Ohrwurm aus dem Stadion geleitet worden.
Aber sicher, so als Außenstehender auch cool, so ein, das ist ja wie so ein Museumsrundgang, weißt voll, du, für die voll. Ohren, weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Durch die Geschichte dann.
Ansonsten, Stadion, wie gesagt, ich war noch nicht da, fand es ein bisschen komisch, weil Lübeck, ich war jetzt das ganze Wochenende in Lübeck, richtig geile Altstadt. Kann man
Superstadt, oder?
Super schön.
Also das ist auch so eine Stadt, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Ich war auch einmal da, da sind wir aus dem Urlaub, irgendwie aus dem Norden, irgendwo sind wir zurückgefahren und haben gesagt, ey, komm, wir halten mal einmal in Lübeck. Ja, war top. Also ja, überraschend gut. Ey.
Ich glaube sogar die Stadt mit den meisten übergebliebenen Mittelaltergebäuden irgendwie in Deutschland. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Also lohnt sich auf jeden Fall, wer Lübeck macht, kann auf jeden Fall versuchen, da zu bleiben. Das hat auf jeden Fall was. Was ich komisch fand, war jetzt allerdings noch, dieses Stadion, was ja auch annähernd 100 Jahre alt ist, das liegt irgendwie in einem Gewerbegebiet. Ich habe mir Stadion Lohmühle, was ja für mich so ein uraltes Stadion ist und man das seit Jahren auch immer was von hört, habe ich mir irgendwie näher oder im Wohngebiet vorgestellt.
Neben so einem braunen Haus oder so. Ne?
Ja, also irgendwo so neben der Lohmühle quasi,
ja,
weißt du?
Ja, genau.
Aber
genau.
Daneben ist halt ein Hagebaumarkt und ein Burger King und ein McDonald's, also.
Und locker auch eine Tankstelle.
Natürlich.
Ja, da ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Klar, natürlich, ja, ich Tankstelle weiß, vor, dass da eine Tankstelle ist.
Also das fand ich irgendwie so ein bisschen, da kann ja Lübeck nichts für, aber das war, hatte ich mir irgendwie schöner situiert vorgestellt. Also das
ja, ja.
Über die Location nochmal nachdenken. Aber nee, ansonsten Stadion ist ja top. Sehr schön auch und auch gut, dass keine Gästefans da waren, dass man dieses Stadion an der Lohmühle an der Hintertorseite der Gäste noch sehen konnte. Das ist ein schönes Stadion. Sehr geil fand ich auch. Ich war auf der Haupttribüne und dann ist quasi, wenn man aus der Haupttribüne rausgeht von seinem Sitzplatz, also die Tribüne rausgeht, da gegenüber ist halt nicht nichts, sondern ist quasi so eine Art Fressmeile.
Fressmeile,
so,
immer top.
Mit, ne? So einem Unterstand, das heißt, du hast Unterstand Bude. Das heißt,
wichtig ist noch so Holzbänke. Wenn dann
ja,
so
es war alles
sind,
aus Holz. Es war,
ja,
richtig, das es war Traumhaft, es war richtig, ja, gemütlich. Also sehr, sehr geil, sehr, sehr geile Anlage da. Hat richtig Bock gemacht, da Freitagabend in Lübeck Fußball zu gucken.
Ja, freue mich doch. Und am Samstag noch einen kleinen Fail gehabt?
Samstag leider noch einen kleinen Fail gehabt. Ja, ich habe erzählt, ich habe so ein paar Spiele in Lübeck noch geguckt oder noch rausgeguckt, wo ich hin wollte. Unter anderem Stadion am Flugplatz wäre es gewesen. Da war Samstag 12.30 Uhr zweite Mannschaft von Phoenix Lübeck angesetzt. Ist dann irgendwie am Morgen umgelegt worden auf dem Kunstrasenplatz aufgrund des anhaltenden niesigen Wetters. War immer so schaurig und dann kam mal kurz die Sonne, dann war es wieder Schauer da. Hab dann geguckt, das müsste eigentlich passen. Ja, ich habe dann halt nach Plätzen gesucht mit Überdachung für den Fall der Fälle, dass ich irgendwo 90 Minuten im Regen stehe. Ja, ist dann leider irgendwie kurz bevor ich mich auf den Weg zum Stadion gemacht habe, ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Und hab dann auch noch nach anderen Spielen geguckt, aber es war alles in und um Lübeck auf irgendwelchen Kunstrasenplätzen, wo ich keinen Bock hatte. Aber ansonsten, Lübeck ist schon so eine kleine Groundstadt, würde ich sagen. Ne? Also Stadion am Flugplatz gibt es da noch, dann Bonianshof.
Ja, das ist von Phoenix, ne?
Von Phoenix,
das
ich weiß gar nicht, ob die da noch spielen.
Ich glaube ja, ich hätte ja gesagt.
Aber durchaus einige Grounds, die man da machen kann. Also wer an einem bisschen trockeneren Wochenende in Lübeck vorbeischaut, und an der Lohmühle, ich habe gerade Wortfindungsstörung.
Du redest auch schon sehr viel, Tim. Du hast ja sehr, viel, sehr viel Redezeit.
Also in Lübeck kann man durchaus mehr als ein Ground machen, das wollte ich damit sagen.
Freut mich, dass du ein schönes spielfreies oder beziehungsweise Länderspielwochenende hattest, Tim.
Länderspielwochenende,
ich kann noch ein bisschen was von Mainz gegen Deutschland erzählen. Ach nee, Mainz gegen Deutschland, Peru gegen Deutschland. Wir haben ja nicht gespielt.
Mainz gegen Deutschland?
Ich wüsste nicht mal, wie sie gespielt
2
haben.
2 zu 0.
Ja,
2 zu 0.
Alles Gute.
Und Havertz hat einen Elfmeter verschossen.
Havertz hat, ja, das ist natürlich, das schmälert jetzt das Ende des Podcasts ein bisschen, ja, ne? Ich hoffe, dass
Und Vorlage von Wolf.
Ah.
Das habe ich noch gelesen.
Das, ja, okay, das ist ja super. Also da wird Yogi zufrieden nach Hause gegangen sein. Sollen wir zufrieden jetzt den Deckel drauf machen? Sind wir zufrieden? Wir sind eigentlich zufrieden, oder?
Ja, ein bisschen irritiert, aber auch zufrieden.
Wir sind irritiert, aber zufrieden. Ich würde sagen, wir können so, wir haben jetzt ein bisschen über eine Stunde aufgenommen. Wir haben keine Themen mehr. Sollen wir Deckel drauf machen?
Ich sagen, machen Deckel drauf. Es war genug Aufregung für heute und ich bin mir sicher, am kommenden Wochenende gibt es auch wieder viel Aufruhr.
Ja, am kommenden Wochenende sind einige interessante Begegnungen. Gibt es sicher nochmal Aufruhr, oder?
Ja, Aufruhr übrigens ohne H.
Aha, okay.
Und damit machen wir Deckel drauf.
Damit machen wir Deckel drauf, ne?
Ciao, danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche.
Macht's gut.
Ciao.
Falsch schon mal aufgehört. Du musst nochmal sagen, macht's gut. Ich muss ciao sagen.
Macht's gut.
Ciao.